Willkommen zu Rocky Monday, dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext. Einblicke und echte Impulse für deine Immobilien.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocky Monday, eurem Lieblingspodcast rund ums Thema Immobilien und Finanzwissen. Heute wieder als Host mit mir, Dennis, und mit meiner Gästin, der Janina von der ProHyp. Hallo Janina, schön, dass du wieder da bist.
Danke, dass ich nochmal da sein darf.
Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, jetzt ausschalten und den Teil 1 einschalten und dann wieder den Teil 2 einschalten. Und wir knüpfen daran an, was wir in der letzten Folge begonnen haben, nämlich ein paar kritische Fragen zum Thema Immobilienfinanzierung und der Immobilienfinanzierungswelt zu beantworten aus Sicht von dir, Janina. Wer Teil 2 noch nicht gesehen hat, Janina ist Key Account Managerin bei der ProHyp. Die ProHyp ist ein großer, ich nenne es mal Plattformanbieter, wo sich knapp 700 Banken tummeln und worüber wir zum Beispiel auch unsere Kunden dementsprechend bedienen dürfen. Und du hast uns letztes Mal schon ein paar lustige Insights gegeben und auch ein paar sehr faktische Insights gegeben. Und da möchte ich nochmal drauf anknüpfen. Wir haben heute 5 knackige Fragen. Und die erste Frage, liebe Janina, wäre: Welche Sorgen, Fragen oder Unsicherheiten bringen Kunden heute am häufigsten mit? Und haben die sich in den letzten 10 Jahren irgendwie verändert? Was würdest du dazu sagen?
Also ich würde sagen, die Sorgen haben sich schon verändert. Damals war der Zins, also wir hatten natürlich eine ganz lange Niedrigzinsphase, wo die Kunden sich, glaube ich, nicht so Gedanken darüber gemacht haben. Aber früher waren die Zinsen ziemlich hoch und dann konnte man einfach, oder ist man davon ausgegangen, dass die Zinsen so hoch bleiben und das eben eine hohe Belastung ist und man die sich leisten können und wollen muss. Und jetzt ist, glaube ich, eher die Sorge, jetzt haben die Zinsen sich so in der Mitte ungefähr eingependelt, sind jetzt schon länger auf einem Niveau. In den Köpfen sind, glaube ich, aber noch die niedrigen Zinsen drin. Und wenn man dann kommt und sieht die heutigen Zinssätze, ist es, glaube ich, schon irgendwie eine mentale Belastung, nochmal eine andere, dass man sich sagt, okay, wenn ich das jetzt so vergleiche, ist das was ich mir auf Dauer leisten kann? Und was ist denn, wenn die Zinsen wieder steigen? Aber da seid ihr ja an der Seite, dass ihr das mit durchrechnet oder dass das in den Haushaltsrechnungen und in Berechnungen auch berücksichtigt wird, dass man mal schaut, auch zur Sicherheit und als Gesamtkonzept für die Kunden, was denn passiert und ob die Tragbarkeit noch da ist, wenn die Zinsen wieder ansteigen. Und ich glaube, was auch viele Kunden beschäftigt, sind einfach die heutigen Gesetze und die Gesetzesänderung. Gerade energieeffizienztechnisch. Wenn ich mir eine Bestandsimmobilie kaufe, was können da in Zukunft für Kosten auf mich zukommen, wenn die Gesetze geändert werden? Bekomme ich da Subventionen oder haut es mich dann total um, dass ich die Immobilie vielleicht wieder verkaufen muss? Ich glaube, sowas beschäftigt gerade ganz viele.
Ja, also ich glaube, dieses Thema gesetzliche Grundlage, die ist auch für uns, ehrlich gesagt, immer mal wieder undurchsichtig, muss man ganz klar sagen. Man versucht sich natürlich immer damit zu beschäftigen, aber jetzt eine konkrete Aussage treffen würde ich heute auch nicht. Kurzfristig haben wir ja wirklich mal gedacht, dass jetzt die richtige Keule kommt und jeder, der Bestand kauft, jetzt mal ordentlich investieren muss. Dann wurde es wieder abgewandt. Jetzt steht wieder so ein bisschen was im Raum, zumindest, ich sag mal, regional, dass wenn ich jetzt das Dach zum Beispiel anfasse, oder die PV-Anlage drauf machen, ich muss das Dach anfassen, muss ich das Dach neu machen und lauter so Geschichten. Ich glaube, das kann schon beängstigend sein. Ich glaube, hier ist einfach wichtig, dass man sich dementsprechend regional informiert, was erwartet mich und nicht nur auf Google vertraue, sondern halt eben auch mal Gespräche führe und auch mal aufs Rathaus gehe und mir da mal prinzipiell die Grundlagen geben lasse, ob das jetzt der Bebauungsplan ist, wenn ich jetzt neu baue, das sollte ich, glaube ich, sowieso immer machen. Aber auch einfach das Thema Sanierungsgebiete, wenn es die gibt, da wirklich auch mal sich zu informieren, was bedeutet denn überhaupt so ein Sanierungsgebiet? Und das Zinsthema, glaube ich schon auch, oder das erlebe ich schon auch, es ist bei vielen oft so ein kurzes Stummen, bis es dann wieder weitergeht. Und ich hatte jetzt diese Woche zum Beispiel, mal wieder einen Schwenk aus der Praxis, hatte ich einen Kunden, da waren wir jetzt schon im Zweitgespräch, sah eigentlich gut aus, und er hatte noch eine Immobilie, die er 2019 finanziert hatte. Und da hatte er 0,5% über die KfW und nochmal 1,6% langfristig über die Bank. Und das sollte verkauft werden und dann ein neues Objekt gekauft werden. Und seine Hausbank konnte aufgrund gewisser Dinge die Haushaltsrechnung nicht stemmen und deswegen hat er dann eine Alternative gesucht. Die Alternative hätten wir gehabt und jetzt hat sich die Bank aber bewegt und hat zum Beispiel einem Pfandtausch zugestimmt. Also das heißt, der Kunde kann jetzt die alten Zinsen behalten. Hat dann halt das, was er dann on top noch braucht, kriegt er halt dann zum heutigen Zinsniveau. Da kann man auch mal Glück haben in dem Bereich, da sind wir dann auch raus, muss man ganz klar sagen. Da ist dann einfach die Bank, die erste Rangstelle hat, definitiv im Vorteil. Aber die Kunden, die dann diese Zinsen hören, auch er jetzt wieder, ja, oh, wow, ich brauche dann für den zweiten Anteil eine 3,8 zum Beispiel, da war dann schon so, okay, wow. Und ich glaube schon auch, dass das die Kunden prinzipiell beschäftigt. Da wird sich auch, denke ich, noch einiges tun und vor allem die Erkenntnis, dass viele Branchenkenner und Analysten der Meinung sind, dass die Zinsen halt nicht mehr so sinken werden.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass viele vielleicht erstmal mit diesem Traum kommen. Also ich hatte vor kurzem das Gespräch mit Freunden, und da habe ich mich danach kurz richtig schlecht gefühlt, weil wenn jemand halt zu mir kommt und von seinem Traum erzählt, pushe ich den natürlich, aber ich stelle natürlich Rückfragen. Und zwar nicht, um den Traum platzen zu lassen, sondern weil ich halt aus dem Gebiet komme und die Rückfragen trotzdem stellen muss. So, es war Neubau geplant. Habt ihr was auf der Seite, wenn es teurer wird? Bei meiner Cousine war das zum Beispiel so, da kam dann halt doch im Bodengutachten was raus, wo man halt trotzdem nochmal investieren musste. Habt ihr Geld, wenn da irgendwie was kommt? Habt ihr Geld für die Außenanlagen oder wollt ihr immer in was Unfertigen wohnen? Wollt ihr wirklich so klein bauen oder macht ihr das nur wegen dem Budget und so weiter? Und jetzt am Ende machen sie es nicht. Sie werden jetzt erstmal noch eine Weile sparen. Und haben halt zu mir gesagt, sie haben als erstes gedacht, ich möchte diesen Traum zerstören, aber dann kam dann doch die Sorgen auf, dass sie dachten, oh, irgendwie ist doch gut, dass jemand uns darauf hinweist und sagt, denk doch mal drüber nach, dass das und das und das kommen könnte, weil sonst stehst du da mit ganz viel Schulden, ganz viel Kredit und hast vielleicht die Dinge nicht bedacht und bist dann trotzdem nicht glücklich, weil das dann doch nicht dein Traum ist, sondern eher ein Albtraum, weil du nichts mehr weitermachen kannst.
Du sagst vor allem, es ist dein Traum und du nimmst ja auch dafür eine ordentliche Rate in Kauf. Oft ist die höher wie Miete bisher. Und wenn es dann natürlich nicht passt, boah, ich glaube, das kann dann schon langfristig kritisch sein, wenn du dann jeden Tag mit deinen Planungsfehlern konfrontiert wirst. Ich glaube, beim Hausbau geht nie alles gut.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Überall, wo es menschelt, passieren auch Fehler. Und am Ende wird das Haus halt nicht durch die Maschine gebaut, sondern durch den Menschen gebaut, Gott sei Dank. Und da kann immer mal irgendwo mal eine Steckdose falsch sitzen, das gehört einfach dazu. Aber wenn du halt wirklich sagst, hey, ich habe einfach ohne Keller gebaut, weil ich es mir nicht leisten konnte oder ein Zimmer zu wenig, obwohl ich dieses Zimmer eigentlich brauche, nur damit ich es habe, dann muss man sich einfach die Frage stellen, ist es denn dann wirklich der richtige Weg?
Ja.
Ja.
Na und in der Niedrigzinsphase, wie du es gerade erwähnt hast, haben sich Zinsen und Rate mehr geähnelt. Also da konnte man dann auch mehr damit rechnen, ah ja, die Rate ist so ungefähr wie meine Miete, vielleicht ein Schnaps höher, das kann ich mir leisten und kann nebenher trotzdem noch Dinge sparen, irgendwie, um mir einen Puffer aufzubauen für die Zukunft. Aber dass ich irgendwie mir darüber auch Gedanken mache oder mich damit mal beschäftige und es kann sein, dass ich dann vielleicht erstmal zur Beratung komme und schlucken muss,
Dann sind irgendwie die Bösen sozusagen. Ja. Die Augenöffner, aber das gehört einfach dazu und ich finde, das ist auch wichtig, das gehört zur Transparenz dazu, aber du hast ja in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, du hast 7 Jahre lang in Berlin gelebt, das heißt, du kennst die Großstadt und du kennst das kleine Schwarzwalddorf. Würdest du sagen, dass beim Thema Finanzierung da unterschiedliche Ansichten sind zwischen Großstadt und Kleinstadt oder Dorf oder ticken die prinzipiell alle gleich?
Also ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen angenähert schon. Weil wie gesagt, aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis gehen die meisten jetzt auch zu unabhängigen Finanzierungsvermittlern und Partnern. Und ich glaube, Berlin war halt schon immer schnelllebig und digital. Also ich glaube, die großen Städte, da war schon alles mehr auf das Digitale ausgelegt. Das haben dann die Kunden und Kundinnen auch mehr genutzt. Ich glaube, ihr macht euch heutzutage auch nahbarer, weil ihr ganz verschiedene Formate habt, wie zum Beispiel das hier, einen Podcast oder ähnliches, wo man, egal wo man ist in Deutschland, auf dem Dorf oder in der Stadt, mitbekommen kann, wer hier arbeitet, wie ihr tickt, für was ihr steht. Ihr gebt Infos weiter, ihr schlaut eure Kunden auf, was ja schon mal mega gut ist. Und da ist dann egal, ob ich auf dem Land oder in der Stadt bin. Aber ich glaube, auf dem Land oder in kleineren Städten sind die Finanzierungsvermittler noch globaler aufgestellt. Also ihr habt da vor allem in der Region total viel Fachwissen und seid da komplett gut vernetzt und aufgestellt. Und in Berlin sind die Finanzierungsvermittler, glaube ich, eher spezialisierter auf bestimmte Themen. Auf Kernthemen. Weil die Stadt ist so groß, so riesig. Da fährt man, glaube ich, wirklich besser, wenn man auf Kernthemen spezialisiert
ist. Und nicht alles
anbietet.
Also zum Beispiel, ich finanziere nur Eigentumswohnungen.
Genau. Oder ich finanziere nur Expats
zum
Beispiel.
Oder,
Steuerausländer
Wie
auch immer. Davon profitieren wir natürlich auch hier in der Region. Wie gesagt, wenn wir irgendwie was in Berlin oder ihr was in Berlin habt, können wir jederzeit dort oben anrufen und sagen, hey, ihr habt doch die und die Partner, die sind da drauf spezialisiert. Wen haben wir denn da im Portfolio zum Beispiel? Und in Berlin muss man auch dazu sagen, ist der Finanzierungsmarkt, würde ich sagen, eher von Großbanken dominiert, nicht so sehr von regionalen Banken. Und da ist das Netz dann
Kleineren gibt es ja dann erst drumherum, ne?
Genau.
Das ist halt das, ja, das gebe ich dir recht. Also wir machen ja auch öfters mal was in Berlin, da wir ja auch deutschlandweit unterwegs sind. Und das merke ich schon auch oft. Es gibt so diese 2, 3 großen Player in Berlin, die kannst du prinzipiell immer mal in Betracht ziehen. Aber es gibt dann, je weiter du dann außerhalb bist, auch diese kleineren Volksbanken, Sparkassen, die dann einfach auch nochmal gewisse Vorteile bieten und vielleicht auch mal Sachen machbar machen, wo jetzt vielleicht eine Bank im Süden nicht macht. Ne? Ja. Und vielleicht auch eine Bank im Süden kennt den Markt in Berlin auch nicht so wie eine Berliner Bank. Das muss man auch immer ganz klar sagen.
Und ich glaube, die Menschen weichen jetzt trotzdem, wenn du baust, einfach mehr aufs Land aus, raus aus der Stadt, weil in der Stadt die Dinge halt kaum mehr bezahlbar sind. Und in den Städten fokussiert sich gerade in den großen Städten, glaube ich, auch ganz viel auf Kapitalanlagen. Und da haben wir dann oft eben Herausforderungen mit den Objektwerten, dass die total abweichen vom Kaufpreis und so weiter. Da hat man auf dem Land da noch mehr, ist das noch greifbarer.
Kann man noch mehr handeln. Ich meine, Berlin, wenn du musst Glück haben, um ein gutes Objekt zu kriegen.
Ja.
Und die sind dann dementsprechend teuer. Und es ist ja München genauso. Ne? Ich glaube, in München falscht kaum jemand um den Preis. Entweder du kaufst oder du kaufst nicht.
Ja.
Das merken wir schon auch, dass da immer so ein bisschen auch ein Unterschied ist. Und ob ich jetzt im Speckgürtel bin oder noch weiter draußen bin, da habe ich prinzipiell auch andere Kaufpreise wie jetzt natürlich in der Stadt. Bleiben wir mal beim Kunden. Was ist deiner Meinung nach prinzipiell, was nutzen oder welche Tools nutzen die Kunden heute digital und wo wünschen sie sich prinzipiell noch persönliche Kontakte? Wie würdest du das einordnen?
Also ich glaube, dass viele Kunden, jetzt mein besten Freund ChatGPT wahrscheinlich, mega viel nutzen und befragen. Aber da merke ich auch selbst, ChatGPT gibt auch ganz viele Fake News weiter zum Beispiel, die man dann wo man sich glücklich schätzen kann und muss, dass man jemanden wie euch an der Seite hat, der das nochmal verifiziert. Ich glaube, man geht aber anders in Beratungsgespräche rein und schlaut sich erstmal auf. Also ich gehe jetzt nicht komplett planlos zu einem Beratungsgespräch, sondern ich nutze das Tool erstmal, um mich zu informieren zum Beispiel, verschiedene Vergleichsportale vielleicht, um mir mal durchzurechnen oder mal zu checken, was gibt es überhaupt für Zinssätze. Und man muss ja auch sagen, ihr bietet ja zum Beispiel auf der Homepage verschiedene Rechner an, wo die Kunden sich selber mal durchrechnen können, gucken können, hey, was ist denn überhaupt mein Budget, dass ich schon mal ein bisschen einen Plan habe, was kann ich mir leisten, wie sieht die Zinslandschaft aus, wie würde die Rate aussehen, also um so das Grobe mal zu berechnen oder einen Sanierungsrechner, ich möchte mir jetzt ein Bestandsobjekt kaufen, was würde es denn kosten in Zukunft, wenn die Fenster kommen oder wenn ich irgendwie die Dämmung machen muss, also dass ich das so mir selber alles berechnen kann, so mal fürs Grobe. Aber wir spüren schon, dass Baufinanzierung trotzdem sowas Komplexes ist, sowas Umfangreiches, wo man eine umfassende Beratung wünscht und möchte und wo man sich auch gar nicht so reinfuchsen kann ins Detail. Da braucht man ein Sparring oder da möchten die Kunden an einem bestimmten Punkt, wenn sie sich informiert haben und einen Plan haben, jemand, mit dem sie ins Sparring gehen können.
So eine Entscheidungshilfe auch.
Genau, eine Entscheidungshilfe, wo man sagen kann, so und so habe ich mir das überlegt, das und das ist mein Plan. Manche haben sich weniger ausgefeilt überlegt, manche mehr, wo sie dann ins Sparring gehen können mit einem Profi wie euch, der dann nochmal alles gemeinsam anschaut und nochmal die Punkte mitgibt, die es zu beachten gibt. Individuell alles einfach auch.
Ja, man merkt schon stark, dieses klassische Filialgeschäft, das gibt es nicht mehr. Ich glaube, Kunden wollen keine halbe Stunde mehr in ein Büro fahren und dann dort einen Kaffee zu trinken und dann wieder nach Hause zu fahren. Ich glaube, das Thema digitale Beratung ist schon sehr stark mittlerweile. Also wir persönlich, wir machen auch, ich würde fast sagen, 98% eigentlich nur noch über Videoberatung. Videoberatung finde ich da sehr wichtig, weil es immer noch persönlich ist.
Ja.
Und kein Telefongespräch. Gab ja früher auch schon immer die Möglichkeit, über Telefon was abzuschließen. Ich sage immer, das Zeigen und Fühlen und Mitgestalten, das sollte immer irgendwo eine Rolle spielen, damit ich auch verstehe, was ich als Kunde tue. Aber in einem Büro sitzen, also ich persönlich als Dennis, mich kriegst du in keinem Büro mehr. Also wenn ich jetzt für ein Bankgeschäft zur Bank fahren muss, dann gucke ich ehrlich gesagt immer mal schon, wo kriege ich das jetzt noch relativ schnell ad hoc her. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die alles sehr schnell auch haben will. Und wenn ich da dann halt 10 Tage auf ein Beratungsgespräch warten muss, sind wir ehrlich, das macht heutzutage kaum noch jemand.
Ja, und das ist ja auch schön, dass man digital so Vertrauen schaffen kann und dass ihr auch sagt, die Kunden können, ihr gebt die Tools mit an die Hand, dass die Kunden selbst rechnen können, wenn sie wollen, nochmal irgendwie was selber checken können oder den Antrag selber befüllen können, aber ihr unterstützt dann natürlich
mitgestalten
und sie
müssen
nicht,
können. Genau. Oder auch mal, vielleicht auch mal rechnen können, ohne dass sie uns jetzt immer direkt brauchen, aber immer noch mal mit diesem Hinweis, hey, das Closing am Ende, das machen wir dann einfach gemeinsam.
Und das braucht's auch,
Und das braucht's auch und wir schauen dann auch noch mal drüber. Ich sag mal, ich glaube, der Markt wird sich immer weiter so entwickeln, dass der Kunde sich durch Tools, die wir ihm zur Verfügung stellen, viele Infos schon selber beschafft, sich auch selber beraten kann und wir am Ende einfach nur noch mal drüber schauen, um zu gucken, hey, das sind die Unterlagen, die wir brauchen, macht das Prinzip, es ist sozusagen das, was früher Clearing genannt wurde, heutzutage schon eher dann der Fall oder ich sag mal, in Zukunft eher der Fall sein wird, dass es gar nicht mehr so der harte Beratungsansatz ist, da 3 Stunden sich da einen runterzuknebeln und alles nochmal auf links zu drehen, sondern man ist durch die Digitalisierung, ChatGPT, KI, etc. schon so schnell in der Beschaffung von Informationen, dass ich der Meinung bin, irgendwann werden wir Berater nur nochmal abnicken. Weil wir eben die Masse kennen und nicht nur dieses eine Geschäft. Und wenn das gegeben ist, dann hat man, glaube ich, für beide Seiten extrem viel Spaß. Der Kunde kriegt schnell sein Ergebnis, er kriegt es aber nochmal geproved und der Berater an sich spart sich 50% der Zeit und der Kunde ist dadurch happy und er kann in 50% der Zeit nochmal an Kunden abwickeln. Ein wichtiges Thema, was man da immer beleuchten sollte, ist das Thema Vertrauen. Wir merken ganz stark, dass wir natürlich eine sehr enge Bindung auch zu manchen Kunden aufbauen, weil wir die auch nicht nur einen Tag begleiten, sondern teilweise über Monate. Gerade wenn noch kein Objekt, keine Immobilie gefunden wurde. Was würdest du sagen, was muss ein Vermittler tun, dass der Kunde merkt, dem kann ich vertrauen? Also was wäre da so deine Kernaussage?
Also, ich muss sagen, ich fühle mich hier auch mal wie zu Hause, wenn ich herkomme und mit euch spreche. Habe ich vorher schon gesagt. Also ihr könntet mir das von Tag 1 gut übermitteln oder vermitteln. Und ich glaube, was wichtig ist, ist einfach erstmal Verbindlichkeit und Sichtbarkeit. Dass man eben sich an Termine hält, an Absprachen hält, an Aussagen hält, die man trifft. Und dass man auch transparent ist. Das ist das, was ich vorher oder in der letzten Folge schon mal erwähnt habe. Dass man vielleicht auch mal sagt, hast du das und das bedacht, auch wenn es weh tut oder das geht so nicht, wie du das vorgestellt hast, tut mir leid. Aber wenn du das und das machst, dann könnte es gehen. Das heißt, ihr lasst den Kunden da nicht fallen, sondern ihr begleitet ihn trotzdem in der Zukunft auf dem weiteren Weg und sagt, wir versuchen gemeinsam deinen Traum zu erfüllen oder dir eine Immobilie zu finden. Und was bei mir auch total viel Vertrauen schafft, finde ich, das ist das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ihr gebt dem Kunden richtig viel an die Hand, dass er selber Dinge machen kann, selber Dinge erledigen kann, weil ihr drauf vertraut und weil ihr so eine gute Beratung bietet, dass ihr wisst, der Kunde kommt wieder. Also ihr könnt ihn Dinge rechnen lassen, ihr könnt ihn auch gehen lassen mit einer Budgetberatung, wo ihr erstmal Zeit investiert habt, weil ihr die Beratung so gut macht und so transparent, dass ihr drauf vertraut, dass der Kunde wiederkommt. Und,
machen leider nicht alle.
Ja, aber ihr vertraut erstmal drauf.
Ja, natürlich.
Und,
man geht in Vorleistung.
Genau.
Auch wir geben ja auch aus der Sicht so gewissen Vertrauensvorschuss unseren Kunden, weil am Ende muss man sich immer bedenken, egal wie der Vermittler heißt, als Berater arbeitest du erst einmal umsonst.
Ja,
du
genau.
Investierst in die Zukunft und das ist auch was, wo ich auch mir ehrlich gesagt manchmal auch, wo ich auch im Team sage, das dürft ihr gerne auch mal transparent machen.
Ja.
Irgendwann darf es nicht mehr, also es geht natürlich immer um die Kondition, keine Frage, die sollte immer eine Relevanz haben, aber nicht nur. Und es gehört so viel mehr zu einer Baufinanzierung und in diesem Prozess zum Ziel geführt zu werden oder einfach zu sagen, er wird ein schneller Abschluss gemacht über eine Kondition und dann nach mir die Sinnflut, das sind einfach zwei Paar Stiefel. Und ich glaube, wenn du heutzutage eine Beratung buchst bei einem Finanzierungsvermittler, dann hast du ja so ein Bauchgefühl. Das ist wie wenn unser eins in einem anderen Bereich sich beraten lässt. Dann hast du ein Bauchgefühl und du merkst, ist es ehrlich, kriege ich da was, habe ich da Mehrwerte draus und passt die Sympathie oder matcht es halt einfach nicht. Und wenn es nicht matcht, ist okay, aber wenn es matcht und dann auch die Kondition passt, dann ist es halt oft immer so ein Thema, wo man sagen muss ich dann wirklich nochmal 5, 6, 7, 8 andere Gespräche führen? Also ich persönlich bin so nicht. Ich sage immer, ich vertraue mich da immer auf mein Bauchgefühl und ich möchte dann mit der Firma oder mit der Person auch arbeiten und ich zahle auch gerne tatsächlich, aber das ist meine eigene Einstellung, ich zahle auch gerne mal ein bisschen mehr für Leistung und nehme dann nicht das Günstigste, sondern da, wo ich mich am besten aufgehoben fühle. Ich kann natürlich verstehen, dass das nicht jeder machen kann, aber ich glaube, der Aspekt Vertrauen über Transparenz und an die Hand nehmen, da kann ich dir zustimmen. Das sehe ich schon auch sehr, also ganz uneigennützig sehe ich schon sehr als wichtig an.
Na und ihr investiert da auch also richtig viel Zeit zum Beispiel in sowas jetzt, in Podcasts oder in Postings, wo ihr auch Wissen weitergebt, wo ihr transparent vielleicht auch von Veranstaltungen, die ihr besucht habt, von News, die ihr habt, die ihr mit den Kunden und Kundinnen teilt, das schafft natürlich auch Vertrauen.
Ja, man darf gerne transparent sagen, so ein Podcast kostet nur Geld, dafür denkt man nichts, falls das einer denkt. Aber es macht Spaß und ich finde es ein super Medium, um, ich sag mal, gewisses Wissen zu schaffen. Denn Deutschland hat ganz viel Manko im Bereich Finanzwissen und das Thema Immobilie ist für viele Kryptonit. Also das Witzige ist ja, der Mensch öffnet schneller eine Trading-App und schießt 1.000 Euro in Aktien, wie dass er eine Immobilie kauft. Und da sage ich, da läuft viel falsch. Deswegen haben wir den Podcast auch ins Leben gerufen, dass man einfach so ein bisschen Info geben und deswegen freuen wir uns auch, wenn wir immer mal wieder Gäste haben und wir uns nicht immer nur selber hören müssen. Von daher danke ich dir auf jeden Fall für deinen Input heute und wenn du noch einen Abschlusssatz sagen dürftest, den du jetzt darfst, was würdest du da den Zuhörerinnen oder Zuschauern noch mitgeben wollen?
Ich würde einfach Werbung für euren Podcast machen, würde ich sagen. denn genau sowas, finde ich, macht den Unterschied. Das macht den Luxus, dass ihr, also wenn ich Institute hier angucke, dann kann man immer nur ein paar Personen rausziehen, um ein Gefühl zu bekommen, wer arbeitet dort, aber es sind vielleicht meistens Models oder so. Aber bei euch oder bei unseren Finanzierungspartnern, wenn ihr sowas macht, so einen Podcast, dann macht ihr euch nahbar, ihr zeigt, wer arbeitet dort, was sind unsere Werte, wie ticken wir, und ihr gebt den Kunden und Kundinnen damit auch die Möglichkeit, sich mit euch zu identifizieren oder zu sagen, okay, da möchte ich hin, weil das sind genau die Leute, von denen ich beraten werden möchte, und das ist auch eine wahnsinnige Zeitersparnis, und deswegen folgt alle und bleibt dran, dass ihr den Podcast weiter am Leben halten könnt.
In diesem Sinne, liken, teilen, folgen, abonnieren, lasst die Glocke bimmeln, und liebe Janina, vielen Dank für deine offenen Worte, für deine Zeit, und an alle anderen, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Rocky Monday, euren Lieblingspodcast, und wir verabschieden uns und sagen ciao, vielen Dank.
Danke, ciao, ciao.
Dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext.